Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Die Weichen sind gestellt für einen Handelskonflikt mit China. Denn trotz des Widerstands aus Deutschland kann die EU-Kommission nun Straf- oder Schutzzölle gegen chinesische Elektroautos von bis zu 35,3% erheben. Das deutsche Nein bei der entsprechenden Abstimmung der EU-Staaten in Brüssel bekam schlicht zu wenig Unterstützung. Die Kommission war ja nach einer Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass China seine günstigeren E-Autos mit massiven Subventionen fördert. Eine Wettbewerbsverzerrung, die Zölle nun ausgleichen sollen. Aus ähnlichem Grund hatten die USA bereits im Mai sogar 100%ige Zölle auf die Stromer aus Fernost angekündigt. Doch der chinesische Markt ist gerade für Deutschlands Autobauer essentiell. Sie befürchten jetzt wiederum Gegenmaßnahmen der Chinesen zu ihren Lasten. Tobias Reckmann.
In Düsseldorf ist Technik aus Fernost ganz nah. Der chinesische Autohersteller NIO hat hier einen Showroom gebaut. Bald im Programm ein SUV für unter 20.000 Euro. Sowas weckt Interesse.
Also im Preis-Leistungs-Verhältnis gehe ich von aus, dass der Asiate da deutlich im Vorschritt, also im Vormarsch ist. BMW, Mercedes, Audi sind, was gewisse Leistungen angeht, einfach definitiv zu teuer, obwohl ich jetzt selber einen BMW fahre.
Mit diesen Gedanken ist er nicht allein. Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto einer chinesischen Marke. Der Marktanteil chinesischer E-Autos in der EU stieg innerhalb von 4 Jahren von 1,9 auf 14,1%. Hauptgrund für den Erfolg: China subventioniert seine Autoindustrie stark. Dadurch werden die chinesischen E-Autos in Europa deutlich günstiger als europäische Modelle, obwohl schon jetzt ein Importzoll von 10% anfällt. Nun sollen je nach Hersteller nochmal bis zu 35% sogenannter Ausgleichszoll obendrauf. Darauf einigten sich heute die EU-Staaten. Deutschland stimmte dagegen.
Andere Staaten sind nicht so stark betroffen von diesen Zöllen, wie es die Bundesrepublik Deutschland wäre. Und deswegen müssen wir die Interessen unseres Landes wahren. Das hat der Bundeskanzler getan, indem er klar mit Nein votiert hat.
Die Interessen des Landes, das sind in diesem Fall die der deutschen Autobauer. Die fürchten nämlich Vergeltung. China könnte nun seinerseits Importzölle auf europäische Autos verhängen. Für deutsche Hersteller wie VW wäre das ein Problem. Mehr als ein Drittel des Absatzes macht Volkswagen in China.
Was man hier tut, ist, sich ein bisschen Zeit zu kaufen. Und die große Frage wird sein, nutzt man die Zeit, die man sich hier gekauft hat, jetzt dafür, eine Strategie zu entwickeln, wirklich eine wettbewerbsfähige europäische Autoindustrie für die Zukunft aufzustellen.
Es geht also um die Frage, ob die europäischen Autobauer mittelfristig die besseren Produkte anbieten können oder nicht. Im Showroom von NIO in Düsseldorf wird die große Frage im Kleinen schon beantwortet. Gekauft wird, was der Familie gefällt.
Tobias Reckmann in Brüssel. Der Weg für Schutzzölle ist also frei, aber werden die auch wirklich kommen?
Ja, also mit der Entscheidung von heute haben die EU-Staaten den Weg für die Zölle ja erstmal nur frei gemacht. Das heißt, die Kommission kann sie jetzt verhängen, aber sie muss sie auch nicht verhängen. Bis Ende Oktober könnten die Zölle dann in Kraft treten. Aber bis dahin wird ja hier in Brüssel auch noch weiter verhandelt zwischen der EU und China. Und das sind ja noch knapp 4 Wochen. Also da kann man durchaus noch was erreichen in dieser Zeit. Und es gibt im Text auch noch eine Klausel, die besagt, dass, wenn man sich jetzt später einigt, dass man dann diese Zölle auch wieder zurückdrehen oder auch ganz aufheben kann. Und ob es dann wirklich einen Deal geben wird, das wird dann am Ende wohl ein Mann entscheiden, nämlich Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident. Das ist zumindest das, was man hier in Brüssel so von Diplomaten hört.
Jetzt hat Deutschland ja als eines der wenigen EU-Länder da heute gegen diese Schutzzölle gestimmt. Wie kommt es in Brüssel an, wenn das größte Wirtschaftsland Europas da seinen eigenen Weg gehen will?
Naja, anders als bei früheren Entscheidungen war Deutschland ja von vornherein in diesem Fall gegen die Strafzölle. Es war überhaupt keine Überraschung, dass Deutschland heute nicht dafür stimmt. Und natürlich weiß man in Europa ja auch, wie abhängig die deutsche Autoindustrie von China ist und damit ehrlicherweise ja auch die gesamte Zuliefererindustrie. Also China ist der größte Automarkt der Welt. Die haben 23 Millionen Neuzulassungen pro Jahr. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und Firmen wie VW, wie Mercedes, wie BMW, BMW, die machen wirklich einen großen Teil ihres Absatzes in China. Und das ist eben in jedem Land anders. Also Frankreichs Autoindustrie zum Beispiel ist bei weitem nicht so abhängig vom Geschäft mit China. Und deswegen kann sich dann ein Emmanuel Macron natürlich sehr leicht hinstellen und sagen, wir wollen diese Zölle, wir finden, dass man die Zölle einführen sollte. Aber er weiß natürlich auch, dass der deutsche Kanzler das nicht so einfach sagen kann.
Tobias, danke für die Informationen nach Brüssel. Ja, aber Chinas Elektroautos sind nicht einfach nur günstiger, sie werben auch mit mehr Komfort, innovativen Technologien und hochwertigerer Verarbeitung. Wenig verwunderlich daher, dass sich hier in Deutschland laut einer Studie des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs ADAC eine Mehrheit von 59% prinzipiell vorstellen könnte, ein chinesisches Auto zu kaufen. Doch auch wenn in China Dinge wie das Ladesäulennetz weiterentwickelt sein mögen, alles kann der Staat dort dann doch nicht regeln. Hintergründe von Jörg Endres.
Hier gehen die Autos auch mal baden, um mögliche Käufer zu beeindrucken. Autoshow in der chinesischen Metropole Tianjin. Die Hallen voller Hersteller, viele von ihnen gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. China hat auch mit staatlicher Hilfe eine riesige Elektroautoindustrie aufgebaut. Allerdings, der chinesische Wirtschaftsmotor stottert derzeit und der Geldbeutel vieler Chinesen sitzt nicht mehr so locker. Es tobt ein Preiskampf unter den vielen Firmen, es geht ans Eingemachte. Man kann mit Autos im Moment nicht viel Geld verdienen. Die Autohäuser machen kaum Profit. Es ist gerade genug für ihre Existenz. Aber man kann nichts machen. Der Wettbewerb ist hart. Auch deshalb drängen viele chinesische Hersteller auf ausländische Märkte. Modelle, die hierfür umgerechnet rund 15.000 Euro und weniger angeboten werden, kosten in Deutschland mindestens das Doppelte. Da würde auch bei einem zusätzlichen Zollaufschlag noch Gewinn abfallen, sagen Analysten. Und das nicht nur wegen staatlicher Hilfen. Der Kostenvorteil in China ergibt sich vor allem auch wegen der besseren Kette aus Zulieferern. Wenn man sich zum Beispiel die Batterieproduktion in China anschaut, dann sind 6 der 10 größten Batteriehersteller hier im Land.
6 out of top 10. Battery manufacturing globally.
Mit Riesenfabriken, die für den Massenmarkt günstiger produzieren. So war BYD als Batteriefabrikant gestartet. Jetzt baut das Unternehmen auch das ganze E-Auto drumherum und betreibt die Frachterflotte für den weltweiten Export gleich mit. Um weiteren EU-Zöllen vorzubeugen, plant das Unternehmen ein Werk in Ungarn, um dort Autos zu montieren. Ähnlich bauen deutsche Firmen ihre Werke in China aus, um den Markt vor Ort zu bedienen und sich so vor einem drohenden Handelskrieg zu schützen. VW hat zuletzt Marktanteile in China verloren und will auch vom Know-how chinesischer Partner profitieren, die E-Autos nach dem neuen chinesischen Geschmack produzieren. Der verlangt nach ausgefeilten Entertainment-Systemen und Spielereien als Statussymbol. Es gibt 4 Lieder, die schon eingespeichert sind. Man kann sie abspielen und das Auto springt und tanzt dazu. Und man kann auch alles vom Handy aus steuern. Was seltsam aussehen mag, zeigt auch, viele chinesische Firmen kopieren längst nicht mehr, sind kreativ geworden. Doch nur ein Teil der etwa 100 Automarken in China ist profitabel. Viele werden nach Einschätzung von Experten in den kommenden 10 Jahren verschwinden. Wer sich durchsetzt, dürfte sich am Ende einen Teil auf dem Weltmarkt sichern.
Und zur EU-Entscheidung heute, künftig Schutzzölle auf chinesische E-Autos erheben zu können, hat unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Eigentlich hätte das eine gute Nachricht sein können. China bringt kostengünstige Elektroautos nach Europa, die man sich leisten kann und die auch noch dafür sorgen, dass die Klimaziele im Verkehrssektor erreicht werden können. Vielleicht, danach sieht es in Deutschland ja gerade nicht aus. Trotzdem hat die EU heute gegen Chinas E-Autos ein Stoppschild aufgestellt. Und das ist richtig. Denn in China werden die Autobauer seit Jahren mit Staatsgeldern unterstützt, in Milliardenhöhe. Die Autos werden so künstlich billiger gemacht, sie haben einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb musste die EU die Notbremse ziehen. Denn was passieren kann, wenn man der chinesischen Dumpingpolitik einfach nur zuschaut, Das haben wir vor Jahren schon einmal erlebt, als die Solarindustrie durch Chinas unfaire Praktiken zerstört wurde. Dabei ist das Risiko für eine chinesische Retourkutsche dieses Mal gar nicht so groß. China braucht nämlich den Zugang zum europäischen Binnenmarkt, gerade für die E-Autos. Weil andere Märkte wie Brasilien und Indien schon längst Zölle verhängt haben, die USA mit 100% Aufschlag sogar die höchsten. Das stärkt Europas Verhandlungsposition. Die hätte allerdings noch viel stärker sein können, wenn nicht ausgerechnet das Autoland Deutschland sich gegen die EU-Mehrheit gestemmt hätte. Der Bundeskanzler wollte die Zölle verhindern. Er hat damit heute eine Niederlage kassiert und bei den europäischen Partnern einen Verdacht bestätigt. Deutschlands Autobauer sind so gefährlich abhängig vom chinesischen Markt geworden, dass Berlin jedem Streit mit den Machthabern in Peking aus dem Weg geht. Sogar dem dringend notwendigen Streit über fairen Handel.
Die Meinung von Helga Schmidt. Es war das Thema, das die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im vergangenen Monat maßgeblich mitbestimmt hat. Irreguläre Einwanderung nach Deutschland. Ein Thema, das die Bundesregierung nicht allein der Opposition überlassen wollte und so ebenfalls vergangenen Monat Kontrollen auf alle deutschen Grenzen ausweitete. Seit Oktober vergangenen Jahres hat es die ja schon an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich sowieso schon und der Schweiz gegeben. Seit Mitte September nun auch an allen übrigen Landesgrenzen. Jetzt gab es bereits eine erste Bilanz. Jürgen Henninger und Moritz Klute.
Erwin Gieser fährt für eine Spedition täglich aus der Schweiz nach Deutschland. Die verstärkten Grenzkontrollen auf deutscher Seite gibt es hier schon seit einem Jahr. Das Ziel, illegale Migration eindämmen. Seine Route geht über einen kleineren Grenzübergang nahe Singen. Für ihn hat sich nichts verändert.
Nicht anders. Eben, es sind eher die PKWs, die kontrolliert werden.
Heute muss er auf deutscher Seite Waren abholen. Und es rollt am Grenzübergang. Ohne Wartezeit. Direkt an diesem Übergang sitzt auch die Spedition Meier. Die Fahrer von Geschäftsführer Jürgen Frömberg pendeln täglich über die Grenze, haben Zeitdruck.
Wir sind eigentlich auf Schnelligkeit angewiesen. Und wir hatten halt die Befürchtung, dass unsere LKWs dann länger stehen werden, dass es vielleicht Grenzstaus gibt.
Diese Befürchtung hat sich bisher nicht bestätigt, wie er selbst tagtäglich am Grenzübergang beobachtet.
Man kommt wirklich gut durch die Grenze. Es findet sporadische Kontrolle statt. Die sind sicher auch sinnvoll, aber es gibt keinerlei Verzögerung.
Die Kontrollen sind eben stichpunktartig. 120 Kilometer weiter in Weil am Rhein. Die Bundespolizei kontrolliert an diesem Abend Kleinbusse, Reisebusse, Pkw. Hinzu kommt noch die Zollabfertigung. Hier ist deutlich mehr los. Seit etwa 2 Wochen wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert. Seitdem registrierte die Bundespolizei insgesamt 2448 unerlaubte Einreisen. 1546 Personen wurden an der Grenze zurückgewiesen. Bundesinnenministerin Faeser zieht heute eine positive Bilanz. Am Rande des G7-Treffens mit ihren Amtskollegen bezieht sie sich allerdings auf die Kontrollen der letzten 12 Monate.
Wir können zurückgucken bis letzten Oktober, wo wir die ersten eingeführt haben. Dort haben wir große Erfolge, weil wir bereits 30.000 Zurückweisungen haben. Man sieht also, es nutzt etwas. Es nutzt vor allen Dingen auch etwas, weil Nachbarstaaten Maßnahmen nachziehen.
Die Gewerkschaft der Polizei sieht das Ergebnis der vergangenen Woche kritischer. Es sei fraglich, ob die Kontrollen personell auf Dauer möglich seien.
Wir haben diese sehr lange Strecke an Grenzlinien, nämlich über 3.800 Kilometer, mit sehr vielen Überfahrtswegen, Straßen und allen Möglichkeiten, letztendlich die Grenzlinie zu überschreiten. Das macht es uns extrem schwierig, diese Grenze auch zu überwachen und den Schleusungsorganisationen relativ einfach, die stationären Grenzkontrollen zu umfahren.
Und die Erstanträge auf Asyl haben sich laut Gewerkschaft der Polizei durch die Kontrollen bislang nicht verringert. Eine gemischte Zwischenbilanz also. Allerdings, die Sorge vieler Spediteure und Fahrer wie Erwin Gieser vor Nachteilen hat sich nicht bestätigt.
Im Nahen Osten vergeht nach wie vor kein Tag, an dem es keine israelischen Angriffe auf Stellungen der Hisbollah-Miliz im südlichen Libanon oder in der Hauptstadt Beirut gibt. Und genauso feuert die radikal-islamistische Hisbollah weiter täglich Raketen auf Israel. Seit Israels begrenztem Bodeneinsatz, wie die Regierung Netanyahu den Einmarsch im Südlibanon nennt, hat sich die Situation der Zivilbevölkerung dramatisch verschlechtert. Hunderttausende sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Simon Riesche aus Beirut.
In Zeiten gewaltiger Krisen sind es die kleinen Dinge, die am meisten helfen. Linsen gekocht, Zwiebeln geschnitten. Diana und ihr Team kochen für bedürftige Landsleute. Heute machen wir 200 Mahlzeiten für Leute, die auf der Straße leben. Warum wir das machen? Weil es Menschlichkeit bedeutet. Wir stehen den Leuten in dieser schlimmen Lage bei. Im Libanon hat der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah Hunderttausende zu Flüchtlingen gemacht. Auffangeinrichtungen überlastet, viele leben im Freien. Seit Beginn der israelischen Bodenoffensive vergangenen Dienstag werden es immer mehr. Ein wenig Brot zum Frühstück nach einer einmal mehr sehr unruhigen Nacht. Die Luftschläge waren sehr hart. Man hat sie bis hierher in die Stadt Sidon gehört. Die Einschläge waren weit weg, aber wir haben sie gehört. Ich fühle Angst und Horror. Wir sitzen nur hier, sehen die Nachrichten und sagen, möge Gott den Libanon beschützen, unsere Stadt und den ganzen Süden. Südbeirut in der Nacht, erschüttert von Explosionen. Die bisher wohl heftigsten israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt. Ziel, Berichten zufolge, wieder eine Bunkeranlage der Hisbollah-Führung. Möglicherweise befand er sich zum Angriffszeitpunkt vor Ort. Hashem Safeidin, der Mann, der dem vor einer Woche getöteten Hisbollah-Chef Nasrallah nachfolgen sollte, ist er auch tot? Zunächst unklar. Wie aber geht es weiter mit der vom Iran unterstützten Hisbollah und ihrem Krieg mit Israel? Am Vormittag landet der iranische Außenminister in Beirut, vermutlich auch um den Kontakt zur Hisbollah zu suchen, beziehungsweise dem, was von ihr übrig geblieben ist. Er selbst betont die hohe Symbolik seiner Reise inmitten der Bombardierungen. Das zeigt auf beste Weise, dass die Islamische Republik Iran weiterhin fest hinter der Hisbollah stehen wird und weiter die Schiiten im Libanon und das libanesische Volk unterstützen wird. Nicht erst seit Irans Angriff auf Israel am 1. Oktober steht die Region am Abgrund. Israel und die USA diskutieren darüber, wie stark man jetzt gegen den Iran zurückschlagen sollte. US-Präsident Biden geht im Gespräch mit Reportern aber davon aus, dass eine ganz große Eskalation noch verhindert werden kann. Ich glaube nicht, dass es einen umfassenden Krieg geben wird. Ich denke, wir können ihn vermeiden. Worte, die viele Menschen im Libanon irritieren dürfen. Hier fühlt es sich an manchen Orten schon jetzt an wie ein umfassender Krieg. Diana und ihr Team hoffen, dass er bald vorbei sein wird. Auf den Straßen Beiruts haben sie heute mit ihrem Essen vielen erschöpften Menschen mehr als nur eine kleine Freude gemacht.
In der iranischen Hauptstadt Teheran sollte eine riesengroße palästinensische Flagge beim heutigen Freitagsgebet vor allem eins klar machen. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober unterstützt der Iran mit allen Mitteln die Terrormiliz. Zum Zeichen der Entschlossenheit trat beim Freitagsgebet sogar das politische und religiöse Oberhaupt des Landes, Ali Khamenei, auf und lobte dabei die Raketenattacke seiner Streitkräfte auf Israel am vergangenen Dienstag. Doch ob die Bevölkerung bedingungslos an diesen offiziellen Kurs glaubt und wie blickt sie auf einen möglichen israelischen Vergeltungsschlag? Bernd Niebrücke mit einem Stimmungsbild.
Zehntausende Iraner strömen am Morgen zum Freitagsgebet zur Imam Khomeini-Moschee in Teheran. Zum ersten Mal seit fast 5 Jahren hält der oberste Führer, Ayatollah Khamenei, persönlich die Predigt. Khamenei rechtfertigt vor der Menschenmenge den Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres und die Ermordung von rund 1200 Menschen als legitim. Die Al-Aqsa-Sturmoperation, die letztes Jahr um die gleiche Zeit stattgefunden hat, war internationales Recht. Sie war logisch und legal und die Palästinenser hatten das Recht dazu. Khamenei hält Teile seiner Rede nicht nur auf Persisch, sondern auch auf Arabisch. Er will alle Muslime im Nahen Osten erreichen. Er betont beim Freitagsgebet auch, ein Vergeltungsschlag durch Israel würde eine noch härtere Reaktion des Iran zur Folge haben. Das iranische Volk hat der ganzen Welt bewiesen, dass es unter der weisen Führung von Herrn Khamenei jedem, der abweicht, eine Ohrfeige verpassen wird. In einem anderen Stadtteil Teherans, dem Viertel Takrish, sind am heutigen Feiertag viele Menschen unterwegs. Es sind zumeist Angehörige der Mittelschicht, die hier einkaufen oder auch nur die frische Luft genießen. Sie scheinen die Kriegsgefahr mit Israel verdrängen zu wollen. Viele haben Angst. Alle sind besorgt, alle sind traurig, weil der Krieg niemandem nutzt. Politiker planen, wir sind nur Spielfiguren. Wir gewinnen nichts vom Krieg. Wir verlieren. Wir sind schon ruiniert. Wir haben keine Hoffnung mehr. überleben und sei es auch nur mit den einfachsten Mitteln. Das bleibt trotz aller Kriegsrhetorik im Land die Realität vieler Iraner.
Oliver Feldfort dazu in Tel Aviv. Israel hat ja Vergeltung für die iranischen Raketen angekündigt. Gibt es da Hinweise, wann oder wie es diesen Vergeltungsschlag geben könnte?
Da gibt es viele Überlegungen. Heute ist das dreitägige Neujahrsfest zu Ende gegangen. Das sind wichtige jüdische Feiertage. Oder denken manche, jetzt könnte das israelische Militär bald losschlagen. Manche denken an den 7. Oktober, den Jahrestag des Massakers. Es gibt viele Spekulationen, aber niemand weiß etwas Genaues. Was viele aber dann doch ganz deutlich sagen, es geht nur noch um das Wann und Wo und nicht mehr um das Ob überhaupt.
In Gaza wiederum kämpft Israel gegen die Hamas, im Libanon gegen die Hisbollah und jetzt zudem droht der Konflikt mit dem Iran, sich da auszuweiten. Wie viele Fronten kann die israelische Armee eigentlich überhaupt gleichzeitig schultern?
Also wenn jetzt noch wie heute die Auseinandersetzungen im Westjordanland deutlich zunehmen, dann hat man den gefürchteten Drei-Fronten-Krieg. Das hat man immer zu vermeiden gesucht hier im Land. Da gab es große Angst und Bedenken. Jetzt hat man die Wahrnehmung hier im Land, auch die Selbstwahrnehmung nach den militärischen Erfolgen, Stichwort Pager, Stichwort Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah, dass man vor Kraft, vor militärischer Kraft nicht stehen kann. Und man weiß, und das glaubt man doch sicher zu wissen, dass der große Bruder USA am Ende des Tages an ihrer Seite stehen wird. Auch wenn es Streit und Auseinandersetzungen im Vorfeld gegeben hat, heute hat so Präsident Biden doch sehr deutlich davor gewarnt, iranische Ölfelder zu bombardieren. Egal wie groß die Uneinigkeit im Vorfeld war, wenn es hart auf hart kommt, so weiß man in diesem Land doch relativ sicher oder glaubt es zu wissen, steht die USA an ihrer Seite mit ihrer gesamten militärischen Stärke und unterstützt sie.
Oliver, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Themenwechsel. Diese pockenähnlichen Pusteln sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich jemand mit Mpox angesteckt hat. Eine Krankheit, die lange als Affenpocken bekannt war, weil sie erstmals bei Laboraffen beobachtet worden war. Und die nicht nur solchen Hautausschlag, sondern auch starke Muskelschmerzen oder Fieber mit sich bringt. In Afrika sind allein in diesem Jahr bereits mehr als 30.000 Mpox-Verdachtsfälle gemeldet worden. Die Weltgesundheitsorganisation hatte schon im August ihre höchste Alarmstufe ausgerufen. Eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite bedeutet das. Und hat heute erstmals eine Notfallzulassung für einen Mpox-Test erteilt, in der Hoffnung, durch flächendeckendes Testen die Ausbreitung des Virus eindämmen zu können. Caroline Imlau.
Die Krankheit Mpox kennt keine Grenzen. Im ostafrikanischen Burundi hat sich die Lage rapide verschlechtert. Innerhalb von 4 Wochen ist die Zahl der Fälle stark gestiegen. Kleine Kinder sind besonders gefährdet. Bei ihnen kann eine Infektion lebensgefährlich sein. Häufig sind sie durch Mangelernährung ohnehin schon geschwächt. Mein Kind war ernsthaft krank, aber die Schwestern hier haben alles getan, dass es ihm bald besser ging. Leider hat seine ältere Schwester nach 3 Tagen dieselben Symptome gehabt, also bin ich gleich wieder hergekommen. In Burundi gibt es inzwischen mehr als 600 bestätigte Fälle. Die Dunkelziffer ist aber extrem hoch, da es vor allem in entlegenen Gebieten kaum Testmöglichkeiten gibt. Daran will Florian Gehre vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin etwas ändern. In der größten Stadt des Landes, Bujumbura, trainiert er Wissenschaftler aus 5 ostafrikanischen Ländern. Mit modernster Technik sollen sie künftig in ihren Heimatländern das Mpox-Virus sicher bestimmen können.
Die Trainings sind wichtig, weil ein Schlüsselkonzept unseres Programmes ist, dass wir wirklich das Wissen transferieren, sodass die Länder in Zukunft dann unabhängig von außenstehender Hilfe sozusagen die Analysen selber machen können.
Jackson Nitagreva zum Beispiel kommt aus Tansania, ist dort Wissenschaftler am Nationalen Gesundheitslabor. Er hat viel Erfahrung bei der Bestimmung infektiöser Krankheiten, kann hier ein Netzwerk mit vielen Kollegen aus Ostafrika aufbauen. Durch dieses Training können wir alle unsere Erfahrungen zusammenbringen. So können wir uns in Notfällen gegenseitig unterstützen, um jeden Ausbruch einer Pandemie in Zukunft besser bekämpfen zu können. Schon seit vielen Jahren fördert das deutsche Entwicklungshilfeministerium die Ausbildung von Wissenschaftlern vor Ort. Auch die mobilen Labore werden aus Deutschland finanziert. Technik, ohne die in entlegenen Gebieten nicht getestet werden könnte. Aber zur Bekämpfung des aktuellen Mpox-Ausbruchs könnte die internationale Gemeinschaft noch mehr tun.
Im konkreten Fall von unseren mobilen Laboren im Moment, denke ich, wäre es gut für uns, wenn wir weiter Diagnostik-Kits bekämen und alle Verbrauchsmaterialien und vielleicht dann auch noch Gelder, um die Labore langfristig vielleicht länger ins Feld zu schicken.
In der über 1000 Kilometer entfernten tansanischen Stadt Arusha wartet so ein mobiles Labor. Es soll ins Epizentrum von Mpox, der Demokratischen Republik Kongo, ausgeliefert werden. Mit geschätzten 22.000 Verdachtsfällen kann das ostafrikanische Land jede Hilfe bei der Bekämpfung der Krankheit gebrauchen. Dabei ist vor allem die Logistik eine echte Herausforderung. Auf solchen Straßen etwa muss auch das Labor transportiert werden. Wie wichtig gerade auch hier Tests wären, wissen nicht nur Mediziner. Wir transportieren Mpox-Kranke, ohne es zu wissen. Wir sind sehr gefährdet. Unser einziger Schutz sind langärmelige Jacken. Nur so können wir den Körperkontakt limitieren. Ein ausreichender Schutz ist das sicher nicht. Aber mit der Technik soll auch mehr Wissen über die Krankheit in die betroffenen Gebiete kommen.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Der Europäische Gerichtshof hat heute den Schutz von afghanischen Frauen gestärkt. Die diskriminierenden Maßnahmen der Taliban gelten als Verfolgung, entschied der EuGH. Die Frauen erleiden in ihrer Heimat oft häusliche Gewalt, müssen Einschränkungen bei der Bildung hinnehmen oder werden mit Zwangsheirat bedroht. Dies bedeutet für die Frauen, allein ihre afghanische Staatsangehörigkeit und ihr Geschlecht seien Grund genug für Asyl in der EU. In Bosnien und Herzegowina sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach einem heftigen Unwetter mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Besonders schlimm traf es die Stadt Jablanica, südwestlich der Hauptstadt Sarajevo. Allein hier wurden 16 Tote geborgen. Mehrere Menschen würden noch vermisst, teilten die Einsatzkräfte mit. Vielerorts hatten die Wassermassen die Menschen in der vergangenen Nacht im Schlaf überrascht. Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise für bestimmte Fahrkarten im Fernverkehr. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember steigen die sogenannten Flexpreise für ein Standardticket durchschnittlich um knapp 6%. Der Preis für die Bahncard 100 wird um rund 7% angehoben. Als Grund für die Erhöhungen nennt der bundeseigene Konzern unter anderem die gestiegenen Kosten fürs Personal. Die Transferregeln des Weltfußballverbandes FIFA verstoßen in Teilen gegen EU-Recht. Auch das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Bislang mussten Fußballer, die ihren Vertrag ohne triftigen Grund vorzeitig kündigen, dem bisherigen Verein Schadenersatz zahlen. Ihr neuer Verein wurde dafür in Mithaftung genommen. Ihm drohten noch weitere Konsequenzen. Das aber gehe zu weit, so der EuGH. Denn professionelle Fußballer würden damit in ihrer Freizügigkeit behindert. Ungewöhnliche Szenen an berühmten Fassaden, wie hier am Schloss Charlottenburg. In Berlin hat das Festival of Lights begonnen. Bis zum 13. Oktober stehen etwa 50 berühmte Gebäude in der Stadt im Mittelpunkt von Lichtershows und Kunstinstallationen. Darunter das Brandenburger Tor, der Fernsehturm oder der Potsdamer Platz. Das Thema heißt in diesem Jahr Celebrating Freedom, die Freiheit feiern.
Es ist ein Handwerk, das vom Fleisch zu fallen droht. Denn dicke Würste und Schnitzeltürme liegen nicht nur aus Ernährungs- oder Klimabilanzgründen bei vielen nicht mehr jeden Tag auf dem Teller. Der Schlachter um die Ecke hat Probleme, sie überhaupt anzubieten. Es fehlen, wie in so vielen anderen Branchen, Fachkräfte. Und auch Nachwuchs drängt nicht gerade nach. Waren es vor 20 Jahren noch knapp über 2.500 junge Menschen, die die Gesellenprüfung bestanden, gab es zuletzt jährlich gerade mal gut 700 Abschlüsse. Die Begeisterung für den Beruf mag nachlassen, doch es gibt auch Ausnahmen. Dan Hirschfeld war mittendrin in Leipzig und traf eine Auszubildende, die einen extrem weiten Weg auf sich genommen hat, weil ihr das Handwerk eben nicht wurscht ist.
Die schwere Metallschürze anzuziehen, das ist für Kana Horisawa manchmal noch ein bisschen schwierig. Gerade erst hat die junge Frau eine Ausbildung begonnen zur Fleischerin. Die 32-Jährige kommt aus Japan. Vor einem halben Jahr flatterte ihre Bewerbung bei Fleischermeister Franz Richter in Leipzig auf den Tisch.
Nuss, Hüfte, Oberschale, Unterschale. Nochmal.
Nuss, ja? Hüfte, Oberschale,
unterschaue.
Korrekt.
Ich hatte ein Interesse an deutscher Wurst und nach und nach würde ich gerne, also wollte ich Fleischerin werden. Also ja, ich lerne jetzt.
Wenn ich dir das einmal erklärt habe und auch mit Google übersetzt habe, dann ist das auch drin. Das ist bei manchen anderen nicht so der Fall.
Die wissbegierige Auszubildende, ein Glücksfall, sagt der Chef. Denn Nachwuchs zu finden sei im Handwerk generell schwierig, für den Fleischerberuf aber fast unmöglich. Ganze 4 Bewerbungen hatte er in den vergangenen Jahren. Alle Azubis haben die Ausbildung schnell wieder abgebrochen.
Macht viel mehr Spaß, jemandem das zu erklären, weil man weiß, er will das wissen. Nicht, ich muss ihm das aufdrängeln, weil er das in der Prüfung irgendwann mal hat.
Die Bewerbung von Kana Horisawa hatte er erst für einen Scherz gehalten. Dann aber sah er die Fotos der Würstchen, die die Japanerin selbst hergestellt hatte.
Dass er sich in Action beim Kochen mit fotografiert hat und das in die Bewerbung mit einfügt, ist schon mal was anderes, individuell. Die Bratwürste, die sie so gemacht hat in Japan, wie sie die mit ihren Stäbchen isst.
In ihrer Pause telefoniert Kana mit ihren Eltern in Japan, 9000 Kilometer entfernt. Die haben mittlerweile akzeptiert, dass die Tochter in Deutschland ihr Hobby zum Beruf macht.
Manchmal vermisse ich meine Eltern, aber jetzt kann ich bei meinem iPhone, also jederzeit leben, ne? Also nicht einsam. Und meine Eltern erlaubt mich, in Deutschland zu bleiben.
Bei der Leipziger Handwerkskammer weiß Hauptgeschäftsführer Volker Lux, dass gute Auszubildende vor allem für kleinere Betriebe wie ein Sechser im Lotto sind. Das, sagt er, sei fast überall in Deutschland so.
In diesem Jahr ist es so, dass wir im Vergleich zum Vorjahr über alle Handwerker 7% mehr Azubis haben. Das ist eine schöne Steigerung. Das wünschen sich sicherlich andere, aber wir könnten viel, viel mehr gebrauchen, ja.
Zurück im Fleischerladen. Der ist zur Mittagszeit gerammelt voll. Auch im Verkauf muss Kana während ihrer Ausbildung noch arbeiten. Dafür aber will sie erst noch ihr Deutsch verbessern. Um 3 Uhr früh steht sie jeden Tag auf, lernt 2 Stunden Deutsch und geht erst dann zur Arbeit.
Ja, ist das richtig?
Richtig und Rücken.
Richtig.
Rücken.
Ja. Rücken.
Okay, genau.
Im ersten Moment finde ich es cool, weil ich tatsächlich meine Kinder auch so erziehe, dass sie ihren Weg suchen, dass sie ihren Weg finden.
Das kann uns nur bereichern, sowas. Löst nicht das andere Problem mit den Deutschen, aber zumindest kann es vielleicht gelindert werden. Ich finde das gut.
Kurz vor Feierabend füllt Kana Horisawa dann noch die Automaten auf. Hier gibt es frische Wurst, Fleisch und Eintöpfe. Die Maschinen hat ihr Chef in seiner anderen Filiale aufgestellt. Die kann er nämlich nicht mehr täglich öffnen, wegen Personalmangels.
Ja, dann schauen wir zum Schluss, wer beim Wochenendwetter Schwein haben wird. Stefan, wie sind die Aussichten?
Ja, Ingo, vor allen Dingen die Menschen im Norden und im Westen Deutschlands, die werden Schwein haben, wenn es nämlich um Sonnenschein geht. Wir haben dort Hochdruckeinfluss. Wir haben nämlich hier ein schönes Hochdruckgebiet, einmal so über Südschweden und der Ostsee. Und das sorgt eben dafür, dass vor allem im Norden und im Westen die Sonne mehr Glück hat. Morgen vor allen Dingen, am Sonntag dann auch im Osten. Dort morgen allerdings und auch im Süden, da haben wir es immer noch mit Tiefdruckeinfluss zu tun. Da sind die Wolken eher zäh. Und es kann auch immer mal wieder regnen. Bei den Temperaturen tut sich in den nächsten Tagen auch ein bisschen was. Unter Hochdruckeinfluss kommt diese feucht-kühle Luft momentan gut zur Ruhe. Bad Oldesloe beispielsweise in der kommenden Nacht leichter Frost. Auch die Nacht zu Sonntag wird noch frisch. Danach aber unter Tiefdruckeinfluss nachts teilweise 11, 12 Grad. Tagsüber kommen wir so auf rund 18. Und in Stuttgart, da werden es am Montag sogar bis zu 23 Grad. Heißt aber nicht, dass es dort die ganze Zeit dann sonnig weitergehen wird, sondern wir haben es dann wieder mit Tiefausläufern und Regen zu tun. Heute Nacht haben wir davon auch noch was, vor allen Dingen von Sachsen bis nach Württemberg und Bayern. Da sind die Wolken dicht und es regnet immer mal wieder. Sonst ist es teilweise klar, es bilden sich aber auch einige Nebelfelder eben unter dem Hoch, wenn die kühle Luft zur Ruhe kommt. Wenn die sich aufgelöst haben, im Westen und Norden morgen mehr Sonnenschein. Ansonsten von Sachsen bis nach Bayern, da werden wir noch häufiger nass. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück an den Küsten auf 11 oder 10 Grad. Sonst werden es 7 bis 1, in der Eifel sogar bis zu minus 2 Grad. Morgen Tag tagsüber. Dort, wo die Wolken meist grau und dicht sind, vor allen Dingen in dem Süden und im Osten, da werden es 7 bis 13 mit längerem Sonnenschein bis zu 17 Grad am Niederrhein. Die weiteren Aussichten für die nächsten Tage: am Sonntag vor allem im Osten erst noch längere Zeit Sonnenschein, anfangs zum Teil neblig, dann schiebt sich aber schon wieder ein Tiefausläufer von Westen mit etwas Regen herein. Der kann dann durchaus am Montag von Südwesten her mal wieder häufiger dichtere Wolken bringen, aber eben auch langsam aber sicher steigende Temperaturen. Also zumindest der Regen, der wird langsam wieder wärmer.
Und ich nehme mit, wir haben hier im Norden erstmal Schwein beim Wetter. Vielen Dank, Stefan, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt gleich der Tatort.
Ja, und darin ermittelt heute das Team aus München.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, wünschen jetzt noch einen schönen Freitagabend. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss.